Folgendes, der Besserwisser in uns, also der Teil von uns, der es immer besser weiß, der hat nicht immer recht. Ich habe das selbst einmal, oder was heißt einmal, aber ich will es euch von einmal erzählen. Und zwar geht es um ein Gemeindemitglied aus meiner früheren Gemeinde, also aus Verden. Da wusste ich ganz genau, was das Beste für sie und für alle Beteiligten ist. Und zwar war dieses Gemeindemitglied, ja, man kann sagen, eine Dauerkritikerin. Also jeden Sonntag kam sie zu mir hin und sagte, was alles falsch war. Das hast du falsch gesagt, hier die falsche Theologie, das funktioniert hier sowieso nicht. Und ganz allgemein gesprochen ist das sowieso alles hier verkehrt, wie das läuft. Und ich wusste ganz genau, was das Beste für uns alle ist, nämlich, dass die gute Schwester sich eine andere Gemeinde sucht. Tat sie aber nicht. Und so gingen die Monate ins Land und die Beschwerdeliste wurde immer länger. Immer länger und immer länger. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass sich was verändert hat. Nicht bei ihr, sondern bei mir. Ich habe gemerkt, dass ich mit ihrer Kritik viel gelassener umgegangen bin als zu Anfang. Zu Anfang hat mich das so aus der Bahn geworfen und schwer zu schaffen gemacht. Ich habe es mittlerweile oder nach einiger Zeit dann leicht und locker sehen können. Das hat auch damit zu tun, dass ich gelernt habe, so ein bisschen hinter ihre Fassade zu schauen. Nämlich, dass da eigentlich eine Not hintersteckt und dass diese, ich sage jetzt mal, Kritiksucht, die es da gibt, auch ein Ausdruck von ihrer Lebensgeschichte ist und dass sie selber unter diesem ständigen Kritisieren eigentlich am meisten leidet. Und da konnte ich ganz anders auf oder mit ihr umgehen und auf sie zugehen, hat ein ganz anderes Gefühl für sie bekommen. Das war für mich eine wichtige geistliche Lektion. Eine Lektion, die ich nicht gelernt hätte, wenn es nach mir gegangen wäre. Und das ist mal so ein Beispiel unter vielen anderen, wo der Besserwisser in mir, der natürlich sofort wusste, dass es am besten ist, dass sie in die Nachbargemeinde geht und dort den Pastor nervt, dass das nicht das Richtige war. Und das ist ja etwas, das können wir wahrscheinlich alle mal so sagen, dass wir irgendetwas in unserem Leben hatten, da wussten wir ganz genau, wie das zu laufen hat, beziehungsweise wie es nicht zu laufen hat. Aber es hat sich dann nachher doch als ein richtiger Weg von Gott herausgestellt. Wir wissen schnell, was das Beste für uns ist, aber dadurch verhindern wir, dass Gott uns auch etwas Neues zeigen kann. Und ganz konkret verhindern wir, dass er uns auch zeigen kann, wie wir glücklich werden. Davon spricht Jesus in der ersten Seligpreisung. Und zwar steht die in Matthäus 5, Vers 3. Matthäus 5, Vers 3, da lesen wir, glücklich sind die Armen im Geiste. Und damit meint er, oder das kann man so verstehen, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Also diejenigen, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, das sind die Armen im Geiste. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Jesus spricht hier vom Glück der Nichtwisser. So könnte man das übersetzen. Den geistlich Armen, das ist einer, der nicht weiß. Er kommt mit leeren Händen zu Gott und hat die Arroganz aufgegeben, die Arroganz, die sagt, ich weiß schon, wie das alles zu laufen hat. Ja, Gott, ich erkläre dir jetzt mal, das ist falsch hier und das musst du anders machen und das geht viel zu langsam und dass das noch nicht gekommen ist, ist ein Riesenfehler von dir. Das ist natürlich irgendwie auch, wenn man das so mal von außen betrachtet, zwar eine verständliche Haltung, die wir auch häufig oder die wir ab und zu mal haben, aber es ist natürlich auch eine arrogante Haltung, ne? Dass man Gott erzählt, was denn hier das Beste für einen wäre. Und da ist eben der geistlich Arme ein Nichtwisser. Jemand, der mit leeren Händen zu Gott kommt und sagt, ich weiß nicht, wozu das gut ist. Erkläre du es mir. Ich möchte von dir lernen. Das Gegenteil ist eben der Besserwisser, also derjenige, der Gott erklärt und sofort weiß, was denn das Beste für ihn ist. Er ist sofort dabei, die Sachen einzuordnen und zu interpretieren. Ja, und das steckt ja in jedem von uns. Sobald etwas passiert, stecken wir es in eine Schublade und sagen, das ist gut, schlecht, mittel oder egal. Und dann bleibt es da drin und wir haben es eingeordnet. Dieses Interpretieren funktioniert aber immer so, dass wir eigentlich im Prinzip nur Erfahrung aus der Vergangenheit nehmen und sagen, okay, das passt ungefähr so und deswegen ist das so und so. Bedeutet aber, dass wir eigentlich immer auch in der Vergangenheit festkleben und nur das sehen, was wir sowieso schon erwarten. Mal ein Beispiel, dann wurden wir vielleicht einmal gemobbt vor 20 Jahren auf der Arbeit. So. Und immer wenn es jetzt einen Konflikt gibt mit einem Kollegen, kommt das sofort wieder hoch und wir sagen, alles klar, da geht's wieder los, da geht's wieder los. Ja? Das ist aber unsere Interpretation und so erleben wir ständig das, was wir schon erwarten. Und daher kommt es, dass wir so gewisse Lebensthemen haben, die ständig auftauchen. Ja, vielleicht schon in der Kindheit fing das an, dass wir in bestimmten Situationen uns so gefühlt haben oder dass wir bei bestimmten Konflikten das und das gedacht haben. Und das zieht sich so wie so ein roter Faden durchs Leben. Letztendlich ist das eine Besserwisserei. Wir sehen etwas und sofort wissen wir sofort, was es ist und dass es so nicht gehört und dass es so war wie vor 10 Jahren auch. Der Besserwisser und der Nichtwisser. Wenn ich jetzt so diese beiden Typen euch vorstelle, dann meine ich nicht, okay, also ihr drei, ihr seid die Besserwisser und ihr drei seid die Nichtwisser, sondern beides steckt natürlich in jedem von uns. Jeder von uns ist wahrscheinlich instinktiv erstmal ein Besserwisser, der ganz genau weiß, was hier richtig und falsch ist. Und jeder von uns hat das Potenzial, ein geistlich Armer zu werden, also ein Nichtwisser, der sich von Gott Dinge zeigen lässt. Der Nichtwisser sagt, ich weiß nicht, wozu es dient. Da taucht eine schwierige Situation auf und dann ist der Besserwisser in uns sofort dabei und sagt, das ist eine Katastrophe. Das darf auf keinen Fall so bleiben, dass es überhaupt schon so gekommen ist, ist schlimm, aber dass es jetzt noch bleibt, ist noch schlimmer, ich bin total geschmiert. Indem er das so sagt, manifestiert er oder manifestieren wir unser eigenes Unglück. Wir sagen, das ist eine schlimme Sache, wir sind arm dran, wir haben Pech. Der Nichtwisser hingegen sagt, bei einer schwierigen Situation, ich weiß nicht, wozu es dient. Ich weiß nicht, was Gott damit machen möchte, ich habe keine Ahnung. Und indem er das sagt, öffnet er die Tür. Er öffnet die Tür für ein Wunder. Dieses Nichtwissen bereitet den Boden dafür, dass Gott handeln kann. Dass er uns neue Dinge zeigen kann, dass plötzlich etwas entsteht, was wir so noch nicht gekannt haben. Ein Bruch in diesem Schema der ständigen Wiederholung, die in unserem Leben so dominant ist. Da ist auf einmal etwas, wow, da passiert etwas Neues. Letztendlich kann man es auf die Formel eindunsen oder auf die Formel bringen, Recht haben oder glücklich sein. Möchtest du Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Wir haben unsere Urteile gefällt und wir haben so das Bedürfnis, diese Urteile zu verteidigen. Und ein schlechtes Gefühl, wenn uns gezeigt wird, dass wir eigentlich nicht recht haben. Das ist aber eine ganz tückische Falle. Denn diese Urteile, die du verteidigst und wo du recht haben willst, sind die Urteile, die dich in deinem Unglück gefangen halten. Ich mache euch mal ein paar Beispiele. Nochmal, da ist jemand, der sagt, mein Ehepartner ist schlecht. Ich habe einfach falsch geheiratet. So. Okay, in dem Moment, wo du Recht hast, oder wo der Recht hat, in dem Moment ist er gefangen in einer unglücklichen Ehe. Herzlichen Glückwunsch, du hast Recht. Aber dein Leben ist sozusagen gescheitert, weil du den falschen Ehepartner hast. Recht haben oder glücklich sein? Der Chef ist ein Tyrann. Okay, wenn du Recht hast und du da nichts gegen machen kannst, dann bist du halt ein Opfer. Okay, kannst dir so einen Orden machen, Opfer des Monats, und dann kann man stolz drauf sein, ist aber unglücklich. Man hat Recht, aber ist unglücklich. Das Leben ist unfair, ungerecht. Hier kann man nicht glücklich sein. Das geht einfach nicht. Ja, das ist etwas, wenn dann jemand kommt und sagt, nein, das stimmt doch so nicht, dann sind wir manchmal ärgerlich und sagen, du verstehst doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, was in meinem Leben vorgeht, ich habe Recht. Ja? Aber jetzt soll ein Freund sagen, jawohl, du hast Recht und dich noch darin bestätigen, dass dein Leben im Prinzip gelaufen ist, weil das alles sowieso unfair ist und sowieso niemals mehr klappen wird. Ihr seht ja, wie unsere Urteile, die wir verteidigen und wo wir Recht haben wollen, unser eigenes Unglück zementieren. Das ist sehr tückisch. Aber Jesus kommt eben zu uns und bietet uns eine Alternative. Und diese Alternative ist das heilige Nichtwissen. Das heilige Nichtwissen. Ich weiß nicht, warum meine Ehe gerade in einer schwierigen Phase ist. Ja, vielleicht möchte Gott mir was ganz Wichtiges dadurch zeigen. Vielleicht möchte auch Gott, dass diese Ehe dadurch reift und gesundet. Ja, auch das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass Paare eine glückliche Ehe hatten und mir erzählt haben, wir hatten vor 5, 6, 7 Jahren eine super schwere Zeit. Ja, wir wollten uns fast trennen. Aber wir haben das durchgestanden und jetzt sind wir enger da zusammen, als wir es vorher waren. Ja? Wozu dient das? Vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo Gott das nutzen möchte, um dich und deine Ehe zu segnen. Ich weiß es nicht. Heiliges Nichtwissen. Vielleicht ist dieser Chef, der so tyrannisch wirkt auf dich, vielleicht ist das ja eine Aufgabe für dich. Eine Aufgabe, vielleicht an der du selber wachst. Oder vielleicht geht es auch darum, andere Mitarbeiter, die sich nicht wehren können, bis in den Schutz zu nehmen und vielleicht, ich sag mal, zum Betriebsrat zu gehen und den Chef in die Schranken zu weisen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wozu es dient. Wenn ich das Leben permanent als ungerecht empfinde, vielleicht ist das ja auch ein Hinweis von Gott, der dir sagt, Mensch, du hast den Platz in deinem Leben noch nicht gefunden. Du bist da noch mit einer falschen Einstellung an der Sache dran. Du hast die Berufung, die ich für dich habe, noch nicht entdeckt. Ja, und darum hast du dieses Gefühl, darum schenke ich dir dieses Gefühl, dass das irgendwie noch nicht so passt und dass das alles so ein bisschen ungerecht ist, damit du deine Berufung findest. Ich weiß nicht, wozu es dient. Heiliges Nichtwissen. Wenn wir so an die Sache rangehen, ja, und diese schwierigen Dinge, die in unserem Leben sind, nicht gleich sofort beurteilen und sagen, ja, das ist halt so, das ist schlecht und ich habe recht und wehe, du sagst mir, das ist nicht so. Sondern wenn wir sagen, ich weiß nicht, wozu es dient, dann machen wir die Tür auf, damit Gott in unserem Leben wirken kann. Und Jesus sagt, denen, die das tun, denen gehört Gottes Reich, gehört sein himmlisches Reich. Das himmlische Reich Gottes ist nichts anderes als Gottes Gegenwart. Ja, diese Gegenwart, also dass Gott da ist, ist geprägt von Liebe, von Frieden und eben auch von Glück. Das sind nur drei unterschiedliche Worte für ein und das Gleiche. Wenn du Liebe empfindest, wenn du Frieden hast, dann bist du glücklich. Und das entsteht, wenn wir die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Denn dieses Reich Gottes dürfen wir uns nicht so vorstellen, dass das irgendwann später mal kommt und dass das jetzt nicht da wäre. Jesus sagt das explizit. Da haben die Jünger mal zu ihm gekommen, haben gefragt, Jesus, wann kommt denn das Reich Gottes? Ja, wann ist Gott da? Wann kommt denn das Glück, wonach wir uns sehen? Und Jesus sagt, Freunde, ihr versteht das falsch. Das kommt nicht irgendwann in der Zukunft. Ja, man kann nicht sagen, das ist hier und da ist es nicht, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist hier und jetzt da. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und wenn wir unser Besserwissen einmal beiseite schieben, dann kann uns Gott das zeigen. In ganz kleinen Dingen, ganz praktisch. Ja? Also zum Beispiel, stellt euch vor, ihr fahrt Auto und dann kommt da so ein Raser vorbei und schneidet euch die Vorfahrt ab und ihr seid auf 180. Also ich meine jetzt nicht 180 km/h, sondern 180 Puls. Okay, ja, das Besserwissen, ne, das ist ein Idiot. Das ist einfach eine fiese Socke, die da an mich geschnitten hat. Aber dann kommt dieses Nichtwissen ins Spiel. Ich weiß doch nicht, was da los ist. Vielleicht hat er einen Verletzten hinten im Auto. Vielleicht ist seine Frau schwanger und der muss ins Krankenhaus. Gott segne dich. Mach, dass du sicher an dein Ziel kommst, auf dass dir nichts passiert. Und plötzlich hast du Freude im Herzen und du hast eine Verbindung zu diesem Raser da hinten. Ja? Und ein Gefühl von Frieden. Und plötzlich ist das Reich Gottes da in deinem Auto. In einer völlig alltäglichen, banalen, kleinen Situation. Weil du einfach gesagt hast, ich weiß ja nicht, wozu es dient. Da scheitert irgendein Projekt in deinem Leben, vielleicht auf der Arbeit oder auch im Privaten. Hast dir was vorgenommen, hat nicht so geklappt. Okay, sofort ist der Besserwisser da und sagt, du kannst es nicht, bist ein Versager. Aber dann kommt heiliges Nichtwissen. Und zwar in Form eines alten baptistischen Sprichwortes, was ja sagt, wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er sofort wieder eine neue. Das ist ein gutes Sprichwort. Wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er im gleichen Moment eine neue. Und auf einmal merkst du, dass Gott dein Leben führt und dass das Projekt, was da gescheitert ist, nur ein Hinweis ist von Gott, dass etwas anderes geschehen soll. Und dann ist dein Leben nicht mehr so ein Krampf, dass du versuchst, das alles selber zu organisieren, sondern du wirst geführt und geleitet. Das ist eine völlig neue Lebensqualität. Den geistlich Armen gehört das Reich Gottes. Auch in schwersten Krisen kann man das erleben, wenn man eine Krankheit hat. Ja? Und natürlich ist es vollkommen menschlich, zuerst einmal zu sagen, Katastrophe, ich bin geschmiert. Aber wenn man dann in dieses heilige Nichtwissen kommt und sagt, ich weiß ja nicht, was Gott damit vorhat. Vielleicht möchte er mich dadurch segnen, vielleicht möchte er andere dadurch segnen. Dann kann etwas Wunderbares entstehen. Und das sind keine Märchen, die ich euch erzähle, sondern als Pastor habe ich Leute begleitet, die das so erlebt haben, die in einer Krankheit Gott nahe gekommen sind und gesagt haben, dir Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Das ist die Einladung von Jesus. Die Einladung von Jesus ist, vom Besserwisser zum Nichtwisser zu werden. Und es geht ja wie immer nicht darum, das so perfekt umzusetzen und von jetzt auf gleich der super geistlich Arme zu werden, sondern es geht darum, dass wir dieses Prinzip verstehen und mal, ich sag mal fast spielerisch, experimentell versuchen, das mal praktisch anzuwenden und mal zu schauen, wie sich das anfühlt und wie sich das dann bei uns auswirkt und ob das tatsächlich ein guter Weg für uns ist. Und ich habe drei Vorschläge für euch, die man so ganz einfach machen kann nächste Woche, die uns in diese Haltung, die Jesus hier uns zeigt, einführen kann. Ja, der erste Vorschlag wäre ein Urteilsstopp. Es geht darum, wenn eine Situation kommt, über die wir uns ärgern nächste Woche. Also bei mir wird das ganz bestimmt passieren. Es ist jede Woche, dass ich mich über irgendwas ärgere. Und dann können wir doch mal bei so ganz kleinen Dingen sagen, okay, stopp, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist schlimm, das ist eine Katastrophe, sondern ich möchte einfach mal sagen, ich weiß ja nicht, wozu es dient. Es könnte ja einen guten Sinn haben, es könnte ja einen Zweck haben, Gott könnte damit ja etwas verfolgen. Und dann spüre ich einfach mal, wie das in mir wirkt. Ob das vielleicht einen Frieden in mir auslöst. Ob dann die Wut, die da ist, vielleicht ein bisschen schwächer ist. Ja? Damit bin ich noch lange nicht ein super geistlich Armer, der permanent in der Gegenwart Gottes lebt. Aber ich verspüre mal ganz konkret das Prinzip, was dahinter steckt. Oder zweiter Vorschlag, Menschen neu begegnen. Gilt besonders für solche, die wir irgendwie abgestempelt haben, die uns nicht so gefallen, die uns ein bisschen nerven oder die wir so ein bisschen egal finden vielleicht. Ja? Dass wir uns einmal vornehmen, dieser Person so zu begegnen, als ob wir sie zum allerersten Mal treffen. Meine ich jetzt nicht so, dass wir fragen, wie heißt du? Das kommt natürlich manchmal ein bisschen komisch. Hallo, wir sind seit 30 Jahren verheiratet. Nein. Aber so innerlich, ja? Also, dass man mal sagt, nein, ich ratter jetzt nicht sofort runter, ja, das hat er damit gemeint und ja, damit will er das sagen und das sagt er nur, weil er das möchte und so, sondern nein, mal so gespielt, ich kenne diese Person nicht. Und ich bin einfach freundlich, höflich und ich frage, was er sie will und dann gucken wir und dann begegne ich dieser Person ganz neu. Ist ein Spiel, aber ein sehr lehrreiches geistliches Spiel, was uns einführt in diese Geisteshaltung, nämlich geistlich arm zu sein. Dritter Vorschlag, dass wir Stille aushalten. Dass wir mal ganz bewusst sagen, ich nehme mir 5 Minuten am Tag, wo ich nichts mache. Ja, das ist ja etwas, was uns eigentlich völlig widerstrebt. Wir haben ja alles geplant und denken immer, ja, ich muss das machen, jenes machen. Und sobald wir irgendwo sitzen, rattert der Kopf, was noch alles gehen müsste. Aber was ist, wenn wir einfach mal 5 Minuten uns Zeit nehmen, vielleicht mit einer Tasse Kaffee und sagen, ich mache einfach mal gar nichts. Die nächsten 5 Minuten sind nicht verplant. Ich bleibe einfach nur mal hier sitzen und tue nichts. Und Gott kann mit dieser Zeit machen, was er möchte. Kann mir etwas sagen oder er kann gemeinsam mit mir schweigen. Spielt alles keine Rolle. Diese Zeit gehört ihm. Ich komme mit ganz leeren Händen, also ohne jegliche Erwartung zu Gott, als ein geistlich Armer. Ja, das sind so 3 Möglichkeiten, wie wir das einfach mal konkret testen können. Ja, Jesus behauptet das ja, die geistlich Armen sind glücklich, ihnen gehört das himmlische Reich. Glauben wir ihm natürlich, ist ja unser Freund, ist ja der Sohn Gottes, keine Frage. Aber es geht natürlich darum, dass das auch erfahren wird. Und das können wir erfahren, wenn wir zum Beispiel Urteilsstopp machen, sagen, ich möchte das jetzt nicht beurteilen, ich weiß nicht, wozu es nütze ist. Oder wenn wir einer Person ganz neu begegnen, als ob wir sie noch nie getroffen hätten. Oder einfach mal 5 Minuten Stille haben, ohne eine Agenda. Glück ist keine Glückssache. Glück ist keine Glückssache. Jesus lehrt, Gott ist die Quelle allen Glückes. Und Gott ist immer da. Das heißt, Gott oder das Glück ist potenziell für uns immer verfügbar. Aber wir verdecken es oft durch unsere Besserwisserei. Wir wollen Recht haben, wir wollen, dass unser Urteil bestätigt wird und damit zementieren wir unser eigenes Unglück. Dann gehen wir aus dem Haus und es regnet und wir sagen, es regnet, also wird heute ein schlechter Tag. So, okay. Du hast Recht, dann ist es so für dich, dann ist es ein schlechter Tag. Aber Jesus bietet uns eben eine Alternative an, nämlich die geistliche Armut. Zu sagen, es regnet, Gott könnte damit etwas vorhaben. Gott könnte mir dadurch meinen Tag so gestalten, wie er das möchte, damit ich ihm begegne. Und dann, wenn wir diese Haltung haben und mit dieser Haltung ans Leben rangehen, dann erleben wir das Glück, das immer da ist. Stellt euch vor, ihr steht in einem hellen Raum und ihr habt die Augen oder die Hände vor die Augen gepresst. Und ihr sagt, mach doch mal jemand das Licht an. Warum stehe ich hier im Dunkeln? Ja? Und Jesus als unser Freund steht neben uns und sagt, nimm doch mal die Hand weg und sieh, dass der ganze Raum von Licht durchfüllt ist, durchflutet ist. Und dieses die Hand vom Gesicht nehmen, die Hand von den Augen nehmen, das bedeutet, eine Haltung zu haben, die sagt, ich weiß nicht, was Gott daraus macht. Ich weiß nicht, wozu es gut ist. Das ist geistliche Armut, das ist heiliges Nichtwissen. So wie Jesus sagt, glücklich sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Amen.